Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich hoffe, ihr findet zwischen den ganzen WM-Matches, die aktuell laufen, irgendwo noch ein bisschen Zeit, auch für Familie, für euch selbst und für so die anderen Dinge, die im Leben anfallen. Aber ich gehe mal davon aus, die meisten von euch werden aktuell sehr viel mit dem Thema Dart zu tun haben, so wie ich natürlich selbst auch. Und heute habe ich einen Gast hier bei mir. Ist eine Folge, auf die ich mich schon sehr gefreut habe. Dann ist mal was ganz Spezielles, denn er wird uns mal ein paar Einblicke geben aus Sicht eines Experten. Und worin er Experte ist, das kann er uns gleich mal selbst erzählen. Heute bei mir, ich freue mich sehr, Florian Brüggemann. Hi.
Hi Friedrich, schön, dass du mich eingeladen hast. Experte sei mal dahingestellt, aber ja. Was möchtest du genau wissen? Die berufliche oder die private Ebene?
Genau, wir werden uns beide Ebenen gerne anschauen in den kommenden Minuten. Ja. Für die Leute vielleicht als Background, du hast, also habe ich gerade auch Experte gesagt, du hast eine Steuerkanzlei und bist da quasi beratend tätig und bist da ja auch neulich, hat der eine oder andere vielleicht gesehen, schon mal in Erscheinung getreten auf dem Dart-Kanal bei YouTube von Florian Hempel, den du unter anderem ja auch unterstützt seit Jahren. Noch darüber werden wir jetzt noch reden im kommenden. Vielleicht mal so für die Leute, die dich noch nicht kennen, zur Einordnung, dass sie so ein bisschen Gefühl für dich bekommen. Erzähl uns gerne mal, wie so dein Weg überhaupt zum Dartsport kam, also seit wann du Dart verfolgst und auch seit wann du selber an der Scheibe stehst.
Puh, da weiß man gar nicht so genau, wo man anfangen soll. Ich habe damals noch in Berlin gewohnt und komme tatsächlich aus dem Fußball, leidenschaftlicher Hertha-Fan. Habe in Berlin-Charlottenburg eine Truppe kennengelernt und die haben dann gesagt, ach, komm noch mal rum, wir treffen uns vom Hertha-Spiel in der Kneipe. So, das hat alles sehr lustig angefangen und mittlerweile oder dann kam die Zeit, man hat sich immer früher vor den Hertha-Spielen getroffen, was sehr lustig war, nur damit man ein bisschen Dart spielen konnte. Und dann ist es so gewesen, er hatte plötzlich der erste eigene Pfeile, das war damals ganz kurios. Naja, was soll ich sagen? Er hatte der zweite, dritte, vierte. Wir waren am Ende so eine Truppe von 8 bis 10 Leuten, die sich regelmäßig vor den Spielen getroffen hat. Und direkt wie ich bin, habe ich dann irgendwann einen Zettel auf den Tisch gelegt, habe gesagt, so, ich brauche jetzt 8 Namen. Wenn wir 8 Namen haben, melden wir hier eine Mannschaft an. Wir hatten 10. Und es war im Jahr 2018 und da wurde dann in Berlin-Charlottenburg tatsächlich die Blue Highlight Crew gegründet. Und so bin ich zum E-Dart gekommen. Und wenn man jetzt auf den Tacho guckt, das sind schon wieder 8 Jahre her, das ist echt unglaublich. Also muss ich wirklich sagen. Der berufliche Werdegang hat mich dann tatsächlich nach Potsdam geführt. Ich habe ja hier in Potsdam auch meine Kanzlei, bin aus Charlottenburg nach Potsdam gezogen. Und wie der Zufall es so wollte, hat sich hier in Potsdam, müsste Dezember 2022 gewesen sein, gerade eine Stildart-Mannschaft gegründet, die einfach mal 5 Minuten entfernt von meinem Büro war. Und ja, was soll ich sagen? Alles, was danach folgte, ist schon sehr kurios, aber irgendwo auch ein bisschen beeindruckend.
Definitiv, ihr macht da sehr gute Arbeit in Potsdam. Liebe Grüße auch alle anderen, die zuhören aus eurem Verein. Ihr wart ja auch bei mir im Magazin schon mit drin in der ersten Ausgabe vorgestellt als Verein und habt da wirklich, wie gesagt, toll was aufgebaut. Vielleicht nochmal kurz zurück zu eurem Team im E-Dart, wo dann bei dir quasi alles angefangen hat. Wie waren damals so die Aufstellung in Berlin? Also gab es da schon ähnlich viele Ligen jetzt im E-Dart wie heute oder war das auch im E-Dart alles noch kleiner? Weil ich kenne mich selber im E-Dart sehr wenig aus, höre aber immer nur wieder, dass das in Berlin auch eine sehr große Szene sein muss. War das damals auch schon so?
Ja, in Berlin spielst du eigentlich nur E-Dart. Es ist wirklich schwer, größere Stildart-Locations zu finden. Aktuell fällt mir der Dartpalast und die Darterei ein. Im Dezember wird noch eine dritte Lokalität öffnen, wo auch ein bisschen Stildart gespielt wird, wo ich auch sehr gespannt drauf bin, was da kommt. Und ich habe damals tatsächlich erst in der Samstagsliga gespielt. Dann wurde ich dazu angehalten, ach komm, hilf doch mittwochs ein bisschen aus. Ruckzuck hast du mittwochs und samstags gespielt. Zwischendurch noch ein bisschen Training einbauen. Hat schon echt Spaß gemacht. Aber irgendwann kam dann das Berufliche und der Umzug. In Berlin spielst du eh dort, muss man einfach so sagen.
War dann dein Umstieg quasi von Edert auf Stedert auch tatsächlich erst in Potsdam mit dem Verein so richtig besiegelt?
Ja, eigentlich schon, kann man so sagen. Ich habe zu Hause den Tipp halt bekommen, dass man auch mit E-Darts auf Steel-Dart-Scheiben werfen kann, weil eine Steel-Dart-Scheibe natürlich wesentlich leiser war als eine E-Dart-Scheibe, wenn du die in der Wohnung gehabt hast. Weil man hat ja nicht nur in der Kneipe natürlich trainiert und gespielt, man wollte ja auch zu Hause kontinuierlich besser werden. Und so hat es dann wirklich sukzessive angefangen. Erst hast du die Spitzen gewechselt, dann hast du nur Steel Dart Spitzen gehabt, dann hast du gemerkt, Mensch, das macht ja richtig Spaß, du kannst auch mit dem Gewicht variieren. Und so ist das wirklich sukzessive herangewachsen. Und der Umstieg hier nach Potsdam war dann halt auch wirklich nur noch Steel Dart, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, ich habe danach nicht mehr wirklich E-Dart gespielt. Und ja, Steel Dart, es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, anders kann man es nicht sagen.
Ich glaube, da sind wir auf jeden Fall alle deiner Meinung. Und Potsdam, vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen, auf euren Verein. Ist ja quasi auch Landeshauptstadt Brandenburg und denke mal auch für viele, die jetzt nicht aus unserer Ecke kommen, definitiv ein Begriff, sollte man jedenfalls schon mal gehört haben, Potsdam. Ihr habt da auch schon Seminare gemacht, unter anderem auch mit Florian Hempel. Und ja, vielleicht kannst du so ein bisschen von eurem Vereinsleben mal so einen Einblick geben, wie viel Leute, seid ihr mittlerweile und wie seid ihr so aufgestellt, was jetzt so Mannschaften und Co. angeht?
Oh, da weiß ich gar nicht, wo wir genau anfangen sollen, weil dieser Verein wirklich dynamisch unterwegs ist, muss man wirklich sagen. Als ich damals im Dezember 22 ankam, waren da, glaube ich, 10, 15, 20 Mitglieder. Und wenn man jetzt guckt, 3 Jahre später sind wir bei, lass mich lügen, 55, 60 Mitglieder, stetig wachsend. Wir sind dabei, das Angebot weiter auszubauen. Wir haben mittlerweile 2 oder 3-mal die Woche richtig Training. Jugendtraining ist auch dabei. Wir haben freie Spielen. Wir haben diverse Turniere, die monatlich, teilweise wöchentlich stattfinden. Und was wäre ein Verein ohne Mannschaften? Wir haben tatsächlich aktuell 4 Mannschaften gemeldet in der MDSL, was auch wirklich beeindruckend ist. Oder sind sogar 5? Jetzt lass mich lügen. 1, 2, 3, 5 Mannschaften haben wir, glaube ich, sogar gemeldet. Der Verein lebt von der Empathie untereinander. Das kannst du sagen, wie du willst. Jeder Verein hat so seine Charaktere. Macht Spaß, in diesem Verein Mitglied zu sein, den Verein auch zu unterstützen. Und wie du schon meintest, Workshops haben wir auch gemacht. Das war ja bisher nicht nur Florian Hempel da. Martin Schindler hat ja auch schon einen Workshop gegeben. Und ohne vorwegzugreifen, für 2026 sind auch diverse Workshops geplant. Lasst euch mal überraschen, wer da noch alles kommt.
Wie ist es so, wenn du sagst, Martin Schindler, vielleicht mal auf diesen Workshop eingegangen, weil auf Flo kommen wir ja eh noch zu sprechen. Wie war das so? Wie kann man sich das so vorstellen, so ein Workshop vom Ablauf?
Kann man sich das vorstellen? Also Martin ist ja ein sehr spezieller Typ. Der kommt rein und er nimmt den ganzen Raum ein. Anders kann man es nicht sagen. So. Dann steht er vorne und alle sehen, Martin Schindler steht da. So. Und dann macht er das halt relativ cool. Es werden vorab Fragen gestellt. Er geht in die Richtung, über was wollen wir sprechen? Dann hat er halt entsprechend auch seinen Ablauf, was er in dem Workshop halt alles besprechen möchte. Er geht auf alle Fragen ein. Und was wäre ein Workshop mit einem Dart-Profi, wenn man am Ende nicht noch das ein oder andere Leck gegen ihn spielen könnte? Und natürlich Meet and Greet oder Fotos und Unterschriften. Es ist wirklich ein schöner Abend gewesen und er macht das halt auch echt klasse, muss man so sagen. Also ist für jeden ein Erlebnis.
Und ich fand auch immer bei den Sachen, die ich so gesehen hatte, dass das preislich in einem sehr, sehr fairen Rahmen noch alles war. Also ich hätte immer gedacht, dass es das deutlich mehr kosten würde und auch so ja ein Stück weit müsste aus unternehmerischer Sicht sozusagen, das, was da alles dran hängt. Aber ich glaube, ihr wart da preislich sehr entspannt unterwegs, ne?
Ich denke schon. Also wie gesagt, da kommt jetzt wieder die berufliche Komponente durch. Die Dartspieler sind ja alles Unternehmer. Die müssen natürlich auch gucken, wovon sie leben. Und wenn ein Martin Schindler nach Potsdam kommt und einen Workshop geht, muss es halt preislich für ihn auch passen. So, und ich glaube, keiner war dabei, der nicht glücklich aus diesem Workshop rausgegangen ist. Und das heißt, dass er das echt gut gemacht hat.
Ja, also glaube ich auf jeden Fall auch, wie gesagt, ich hatte das nur gesehen und hatte mir gedacht, als ich den Preis, ich habe mir jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich hatte gesehen und weiß, dass meine Reaktion war, Mensch, das ist ja sehr preiswert für das, was man dafür bekommt. Und daher wird es im nächsten
Genau.
Jahr dann mit Sicherheit für viele wieder spannend, wenn da bei euch Sachen sind. Dann lass uns mal rübergehen, so ein bisschen thematisch. Vielleicht mal in das Thema deiner. Ja, wenn ich ihn richtig verstanden habe, auch in seinen Podcast-Folgen von Florian Hempel, in einer Freundschaft, die da auch entstanden ist zwischen euch und gleichzeitig auch eine ja, Partnerschaft, dass du ihn unterstützt hast auf seinem Weg im Profidasein. Wie kam es denn dazu?
Das ist eine sehr lustige Geschichte. Ich habe auch vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen darüber. Er meinte, wann ist der Podcast? Sag Bescheid, ich klinke mich dazu. Aber er hat heute Abend leider noch einen anderen Termin gehabt, sonst hätte er sich wirklich noch dazugeschaltet. Er hätte die Geschichte am liebsten selber erzählt, aber ich versuche es mal so halbwegs wiederzugeben. Ich habe Flo verfolgt im Fernsehen, in den Medien bei der WM, und als ich ihn das erste Mal auf der WM-Bühne gesehen habe, dachte ich dann nur so, was ist das für ein Typ? Irgendwie, der hat was, der hat so was ganz Spezielles. Und er war damals, ohne Schleichwerbung zu machen, ist er heute auch immer noch, bei DreamDarts, und bei DreamDarts, es ist ein Online-Shop für Dart, Zubehör, Pfeile und so weiter, ist so ein individueller Fanshop von ihm. Und mit dem Inhaber von DreamDarts, mit dem Thomas, bin ich dann damals in Kontakt gegangen. Und dann hat er gesagt, naja, weißt du was, der Flo, der macht hier einen Workshop in München. Ich so, okay, kein Problem. Naja, hast du nicht Lust vorbeizukommen? Ich glaube, er hat ge nicht gedacht, dass ich den Weg aus Potsdam antrete nach München. Aber was soll ich dir sagen? Ich habe es meiner Frau erzählt. Fest der Annahme, dass er sagt, ja, nee, nach München, also mal bist du komplett bekloppt. Hat sie aber nicht gesagt. Die hat gesagt, ja, cool, dann machen wir uns ein schönes Wochenende in München. So. Und wir sind dann nach München runtergefahren, von Potsdam nach München. Der Flo ist von Köln nach München gefahren. Und wir haben im gleichen Hotel eingecheckt. Das war sehr lustig. Am Abend wusste er ja noch nicht so wirklich, was auf ihn zukommt. Der Thomas hat nur gesagt, du, da kommt jemand, der möchte sich mal mit dir unterhalten. So, und dann waren wir im Restaurant, haben entspannt Abendbrot gegessen, und das sollte kommen, wie es kommt. Er hat sich direkt an den Nachbartisch gesetzt mit Thomas. So. Meine Frau meinte, ist das nicht der Hempel da, der da drüben sitzt? Und ich so, ja, aber wir sprechen den erst morgen an. Ja, okay. So. Dann war aber auch der Thomas dann mit am Tisch, und wenn er dann aufsteht, musste er zumindest grüßen. Ich sage, so, kein Problem, machen wir. Dann sind wir rangegangen. Dann haben wir gesagt, hi, schönen Abend, wir freuen uns auf morgen. Und dann war so das war der erste Kontakt. Am nächsten Tag hat der Workshop stattgefunden. Der hat 4, 5 Stunden gedauert. Und wir haben eigentlich relativ schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge waren. Haben uns danach nochmal zusammengesetzt. Und es gibt ja so Momente im Leben, die kann man nicht wirklich beschreiben. Der Moment hat da einfach gepasst. Und daraus ist dann eine Partnerschaft und eine Freundschaft geworden. So kann man das versuchen, kurz zusammenzufassen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Und falls Flo jetzt an der Stelle sagt, ich möchte sie gerne nochmal in anderer Variation erzählen, ist er natürlich herzlich eingeladen, sich zu melden und kann jederzeit eine eigene Folge bekommen. Aber ich denke mal, das wird auch so passen. Und wenn du natürlich als Dartspieler jemanden hast, der so weit kommt, gefahren und den ganzen, sag mal, Reisestress und so auf sich nimmt, nur um mit dir zu reden über bestimmte Sachen, dann weißt du auf jeden Fall auch von Anfang an, da ist jemand, der meint das sehr ernst und der ist mir sehr wohlgesonnen, sage ich mal. Und daher war da natürlich gleich eine schöne Grundlage auch da zwischen euch.
Genau.
Wie kann man sich das so, also klar, du unterstützt ihn dann mit Sicherheit finanziell in bestimmten Sachen, in seinen ganzen Kosten, die er als Profi auch hat und Co. Ich glaube aber, du warst sogar auch schon mal mit ihm im Alley-Pally, wenn ich richtig bin, ne?
Das ist richtig, sogar schon zweimal. Bei der letzten WM und bei der vorletzten WM. Und es war tolle Erlebnisse, anders kann man es gar nicht beurteilen.
Nimm uns da gerne mal so ein bisschen mit rein in diese Erlebnisse, weil ich glaube, das ist für viele was, ja, weil so ein Traum ist, irgendwann da mal hinzufahren. Ich selber war auch noch nicht da vor Ort. Einerseits, wie war so das Feeling für dich vor Ort, der sonst wahrscheinlich auch am Fernseher eher die Atmosphäre bisher dann empfunden hatte? Und auch, wie war das so, ja, im Kontakt mit Florian Hempel dann in der Zeit? Also, wie erlebst du dann den Spieler so drumherum um sein Spiel?
Also, Ellipelli ist für jeden Dartspieler, glaube ich, das absolute Highlight, was es geben kann. Und wir sind rüber nach England geflogen und der Ellipelli ist ja auf einem großen Berg. Und das erste Mal, als wir dann wirklich mit Uber vorgefahren sind und diesen Berg nach oben, es war beeindruckend. Es war wirklich beeindruckend. Und wir sind dann reingegangen. Und Flo kannte das ja, der war ja schon das ein oder andere Mal bei der WM. Und wir sind halt Backstage gewesen. Er hat entsprechend sich hinten hinter der Bühne warm gemacht, sich vorbereitet, Interviews und so weiter gegeben. Und ich war ja auch nicht alleine da, der Daniel war ja auch mit. Und wir sind dann halt das erste Mal durch den Ellipelli konnten wir dann laufen und die Atmosphäre mitzunehmen, dass das ist wirklich schwer in Worte zu fassen. Alles, was man denkt, was man im Fernsehen sieht, ist noch gewaltiger, noch lauter, noch atmosphärischer. Das ist, ja, der Elli Pelli, der hat sein ganz eigenes Flair. Und ich kann jedem nur raten, versucht es mal mitzunehmen, weil es ist einfach einmalig. Und wir sind in England ja dann ein paar Tage mehr geblieben. Und haben dann halt auch so um die Spiele herum Zeit miteinander verbracht. Und ja, England ist oder London ist immer eine Reise wert, sage ich mal.
Wie war das dann für dich, wenn du da sogar Eindrücke im Backstage mit aufsaugen konntest? Hast du da auch andere Spieler außer Flo getroffen? Wie hattest du da so die Eindrücke und auch so die Atmosphäre vielleicht wahrgenommen? Ist das sehr angespannt oder locker?
Naja, alle Spieler haben ja in der Regel Begleitpersonen dabei. So, und die größte Bühne der Welt ist für jeden Spieler natürlich auch die Möglichkeit, im Ranking sehr weit nach vorne zu kommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, und das ist auch der Eindruck, dass das irgendjemand locker angeht. Weil jeder weiß, mit einem oder zwei Siegen auf dieser Bühne kann man im Ranking ganz schnell nach vorne kommen. Beziehungsweise bei manchen Spielern ist es ja auch so, dass die entsprechend Preisgelder verteidigen müssen. Also die Stimmung bei den Spielern ist immer unterschiedlich. Es gibt die Stimmung vor dem Spiel und es gibt die Stimmung nach dem Spiel. Und ich glaube, da kann sich jeder ganz gut hineinversetzen, wenn er weiß, dass er zwar auf die größte Bühne der Welt gehen darf und spielen darf. Aber ich glaube nicht, dass jeder Spieler halt ausblenden kann, um was es da eigentlich geht. Und danach, nach dem Spiel, je nachdem, ob du gewonnen oder verloren hast, ist die Stimmung genau so, wie man sich das vorstellt. Entweder himmelhoch jauchzend oder zutiefst betrübt. Es ist so. Und das ist ja auch dieses Phänomen allgemein im Dartsport. Es gibt ja tatsächlich nur Sieg oder Niederlage. Und jeder ehrgeizige Sportler verliert ungerne. Und wenn du guckst, dass im Amateurbereich viele Spieler ja auch verlieren und danach auch nicht wirklich glücklich sind, potenziere das und dann weißt du, wie es in London zugeht.
Flo hat ja auch schon für absolut geniale Momente auf dieser Bühne gesorgt. Also hat sich ja immer sehr wohl gefühlt eigentlich im WM-Umfeld. Also da hast du dir auf jeden Fall auch einen guten Spieler ausgesucht zum Unterstützen und als Freund hier winnen, sage ich mal, weil da ja genau der richtige Bühnenspieler sozusagen dann stand auch.
Ja.
Jetzt hat er ja die Tourcard erstmal verloren, mehr oder weniger. Also ist jetzt bald soweit. Wie ist so die Stimmung, die du so wahrnimmst, auch als Sponsor, sage ich mal, abseits vom Freundschaftlichen auch? Glaubst du, er wird die Tourcard recht schnell wiederholen?
Das kann nur er entscheiden, weil er ist ein begnadeter Dartspieler und er entscheidet, was im Januar passiert.
Er hat sich ja auch, muss man sagen, glaube ich jedenfalls, so wie ich es von außen wahrnehme, sehr gut aufgestellt mit seiner Marke, auch abseits der Profikarte. Macht ja wirklich sehr viel, auch mit sehr vielen Workshops und Co., so wie ich es jedenfalls wahrnehme. Von daher hat er da vielleicht ja auch so ein bisschen den Vorteil, dass er nicht ganz so diesen rein finanziellen Druck nur verspürt, wie vielleicht viele andere, die überhaupt nichts in ihre Marke oder in den Markenaufbau investieren. Würde ich jetzt mal so denken, ne?
Ja, also wie gesagt, da kannst du ihn ja am besten selber mal fragen. Er ist Unternehmer und er ist Dartspieler und er hat durch das Dartspielen, wie er es immer so schön formuliert, ihm ist wichtig, dass der Kühlschrank gefüllt ist. Und ich finde, wie gesagt, er kann begnadete Dart spielen und ich würde behaupten, dass er noch nicht an seinem Limit angekommen ist.
Ja, ich glaube, wir würden uns alle sehr freuen, wenn es jetzt so ein bisschen wie bei vielleicht Martin Schindler oder so war, der auch die Tourcard verloren hatte, dass er irgendwie dadurch nochmal jetzt so umso mehr nach dem einen Schritt zurück dann zwei vorwärts machen kann. Und ich glaube auch, da spreche ich wahrscheinlich für jeden, der jetzt zuhört, wir würden uns alle sehr freuen, wenn er relativ zeitnah wieder zurückkommt, dann auch auf den Profizirkel und wir ihn da wieder auch auf Bühnen erleben dürfen. Dann lass uns mal rübergehen in dein berufliches Umfeld so ein bisschen eher. Deshalb warst du ja auch bei Flo in einem Video, wie ich schon sagte, neulich zu sehen und hast da so ein bisschen die steuerliche Komponente, die Sportler betrifft, beleuchtet. Vielleicht kannst du auch dazu was sagen, denn es gab jetzt ja öfter mal auch Schlagzeilen von Profis, die dann gesagt haben, sie haben ja 20 Jahre geführt, keine Steuern bezahlt, weil sie dachten, das sind ja Preisgelder und da muss man ja nicht und so weiter. Also das Thema kam ja jetzt öfter auf den Tisch, auch in anderen Podcasts und Co.
Ja.
Wie siehst du sozusagen diese Dart-Szene im Profibereich von außen als Steuerberater mit dem Blick drauf? Glaubst du, da ist noch viel Nachholbedarf, so was das Wissen angeht? Oder würdest du
Bei den
sagen, nein?
Spielern.
Ja, genau.
Ich könnte jetzt sagen, die Spieler brauchen keinen Nachholbedarf, wenn sie einen guten Steuerberater haben. Aber ich glaube, der gesunde Menschenverstand sagt schon, wir leben in Deutschland. Wenn in Deutschland Einnahmen generiert werden, dass diese halt auch versteuert werden müssen. Und durch die ganzen Medienlandschaft und es geht ja überall um. Jeder oder fast jeder hat davon schon was gehört. Und jeder, der merkt, dass es in die Richtung geht, wo halt diverse Einnahmen erzielt werden und der keine Probleme mit dem Finanzamt haben möchte, der weiß, dass er sich entweder selbst erkundigt oder halt den Weg zum Steuerberater geht, um sich selbst abzusichern. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wenn jemand Unternehmer ist, der geht ja auch nicht in die Welt hinaus und sagt, so, ich verdiene Brötchen, verdiene Geld, und in 3, 4, 5, 6, 7 Jahren gucke ich mal, was das Finanzamt von mir will. Also, das ist einfach der Weitblick. Und ich gehe davon aus, dass durch diese ganzen Hiobsbotschaften in der aktuellen Medienlandschaft viele Dartspieler daran mittlerweile auch denken.
Ist es denn so, wenn man jetzt als Deutscher seine Preisgelder in UK einfährt, dass man die komplett in Deutschland versteuern muss oder muss man auch mit den Behörden sozusagen in UK sich auseinandersetzen?
Na, da würde es jetzt schon sehr fachspezifisch sein, aber als deutscher Staatsbürger bist du unbeschränkt einkommensteuerpflichtig in Deutschland. Sprich, das Welteinkommen, was du erzielst, wird besteuert. Dadurch, dass die Staaten untereinander, sprich Deutschland und England, auch sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen getroffen haben, damit die Besteuerungshoheit nicht verloren geht, ist dort alles geregelt, wo wie was versteuert werden muss. Und im Bereich der Einkommensteuererklärung müssen natürlich die Einkünfte und Einnahmen aus England auch angegeben werden. Und dann gibt es bestimmte Anrechnungs- und Freistellungsmethoden. Das funktioniert alles recht gut. Das ist auch gesetzlich alles sauber geregelt. Also von daher, in der Theorie geht kein Besteuerungsrecht verloren.
Geht denn eigentlich, die PDC ist ja auch selbst eine Firma. Das habe ich mich schon öfter gefragt, weil ich ja auch selber so kleine Unternehmungen nebenbei immer habe. Und ich habe mich gefragt, ist es eigentlich möglich auch, dass die Preisgelder, die jetzt ein Spieler einspielt, zum Beispiel in eine Firma ausgezahlt werden, die zum Beispiel jetzt der Spieler besitzt oder dass der Spieler sozusagen sagt, ich möchte, dass das Preisgeld an die und die Firma ausgezahlt wird oder ist es immer auf die
Natürlich.
Privatperson?
Nein, natürlich geht das. Du brauchst ja nur gucken, viele Spieler werden ja auch von einem Management vertreten. Und da gibt es dann bestimmte Managementverträge und die haben ganz besondere Konstellationen, wie das mit dem Preisgeld vonstatten geht. Und jeder Spieler ist da individuell, ob deutscher Spieler, ob englischer Spieler, ob australischer Spieler. Jeder guckt, wie er bestmöglich da durchkommt. Und ob er vertreten wird von einem Management, von einer Firma oder ob er sich selbst vertritt. Was die Besteuerung angeht, ist immer gleich. Es wird immer besteuert.
Eine Frage, die mir auch einige, als ich gesagt habe, dass ich mit dir eine Folge aufnehme, gestellt habe, ist gerade jetzt so die Spieler, die wirklich stark sind und auf vielen Amateurturnieren vertreten sind. Mal angenommen, jetzt man spielt im Jahr, keine Ahnung, sagen wir 6.000, 7.000 Euro Preisgeld ein über verschiedenste Amateurturniere, müsste man das theoretisch auch steuerlich schon irgendwie angeben als Spieler?
Natürlich.
Weil viele sich die Frage stellen, sozusagen, wo ist die Grenze, ne? Also, wenn ich jetzt auf ein normales Amateurturnier irgendwo mich anmelde und ich bezahle meine 20 € Startgebühr und ich gewinne da 500 €,
Ja, du musst halt immer darauf achten, was du damit machst. Also es ist ja darauf angelegt, eine nachhaltige Tätigkeit auszuüben. Und wenn man daraus halt mehrere Einnahmen generiert und mit einem Plus hinausgeht, dann ist es ja genau das, was im Steuergesetz drinsteht. Du machst diese Sachen ja zum Teil, um halt Gewinne zu erzielen und um besser zu werden. Und je besser du wirst, je mehr Gewinne fährst du ein. Und je mehr Gewinne du einfährst, umso bekannter wirst du. Und wenn du bekannt bist und Gewinne erzielst, dann kann das ganz schnell gehen, dass Leute auf dich aufmerksam werden. Von daher sollte man da immer auf der Hut sein.
Das verstehe ich auf jeden Fall. Und dann müsste es ja theoretisch auch gleichzeitig so sein, dass ich eigentlich sage, ich bin jetzt ambitionierter Spieler, ich spiele extrem viel und ich habe extrem viel Preis, extrem viel Startgeld, was ich bezahle, zum Beispiel für PDC-Turniere und Co. Dann müsste ich ja
Ja.
eigentlich auch aus der Schlussfolgerung ziehen, dass ich das auch geltend machen kann, wenn ich Verlust mache, zum Beispiel jetzt im ersten Jahr, in dem ich Profi werden möchte.
Das ist absolut korrekt. Allerdings, wir sind ja in Deutschland und das Einkommensteuerrecht ist allumfassend. Es gibt das sogenannte Thema Liebhaberei. Das bedeutet, wenn du versuchst, dem Ganzen nachzukommen, aber dauerhaft Verluste einfährst, dann heißt das, oder dann sagt der Gesetzgeber, naja gut, das machst du doch mehr aus einer privaten Leidenschaft. Und Verluste steuerlich geltend machen auf Dauer ohne eine sogenannte Gewinntotalprognose ist immer schwierig. Dann kommt das Finanzamt und sagt, okay, ich sehe da nicht den Ansatz, dass da irgendwann große Gewinne erzielt werden. Wir deklarieren das jetzt als Liebhaberei. Sollte es jedoch über die nächsten Jahre in die andere Richtung gehen, können wir jederzeit die Geschichte wieder umändern.
Dann ist es ja vielleicht für den einen oder anderen auf jeden Fall, der jetzt zuhört und sagt, er spielt Q-School und solche Geschichten, Weil ich sag mal, wenn du die Q-School, die Next Gen und das alles wirklich mitnehmen willst, dann kommst du bestimmt auf 3.000, 4.000 Euro im Jahr Ausgaben, die du nur dafür hast. Dann
Das
macht
reicht
die.
nicht.
Ja, wenn du, stimmt schon, wenn man komplett ohne Sponsoren und so arbeitet, da kommt auf jeden
Ja.
Fall ordentlich was zusammen. Also nur, alleine schon nur, wenn du versuchst, sozusagen die PDC-Nachwuchsdinger zu spielen, dann wäre der
Ja.
sinnig für viele dieser Spieler auf jeden Fall, jetzt irgendwo sich sauber sozusagen auch abzuheften, diese Kosten, weil man die
Absolut.
gegebenenfalls auch in ein, zwei Jahren ja dann noch gegenrechnen kann, ne?
Absolut. Der Punkt ist halt immer, der Steuerpflichtige ist immer in der Nachweispflicht. Das heißt, sollte das Finanzamt um die Ecke kommen und sagt, pass auf, wir haben hier festgestellt, dass so und so, dann musst du natürlich auch nachweisen, dass es A nicht so ist und B, warum, wieso, weshalb. Das heißt, das ist auch ein Tipp ganz allgemein, nie Belege wegschmeißen. Aber da kommt halt auch leider mein Beruf komplett durch. Also ja, von Belegen und Rechnungen sich trennen, fällt mir sehr schwer. Aber es muss ja auch was Gutes sein.
Ja, ich bin da genau anders strukturiert. Bei mir ist
Ja,
immer, ich mache immer meinen Steuerberater wahnsinnig,
ja.
weil ich habe immer die klassische Ludolf-Stapel-Technik, was meine Belege angeht. Und dann muss dann immer mit meinem Sammelsuchsystem hier quasi mich durchwühlen durch die Belege, wenn ich irgendeinen brauche.
Ja.
So ist es, aber dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich auch quasi da Leute habe wie dich, die
Ja.
deutlich besser beherrschen und da auch mehr Leidenschaft für haben, Sachen ordentlich zu halten.
Na ja, klar. Es muss solche und solche geben, sonst wäre ja auch langweilig.
Genau. Dann vielleicht noch ein Thema, was auch noch spannend ist, mit Thema Vereinsgründung, weil ich höre das immer wieder mal so, gerade jetzt sprießen ja schon überall Vereine aus dem Boden, auch gerade in Brandenburg bei uns. Und es gibt aber auch viele, ja, ich sag mal so wie Garagenclubs oder Freundschaftsgruppen, wo ich weiß, die sind so 7 bis 10 Leute, so wie du gesagt hast, bei euch am Anfang und hätten eigentlich Lust, was zu gründen und auch selber sich anzumelden, haben aber dann oft so diese Angst davor, wie ist es steuerlich, wenn ich so einen Verein habe, auf was muss ich alles achten, bürokratisch. Kannst du dazu vielleicht noch zwei, drei Sätze sagen, wie viel oder wenig sozusagen umfangreich das dann ist in der Bürokratie, wenn man so einen Verein aufmacht in Deutschland?
Du meinst direkt einen eingetragenen Verein in die
Genau,
Richtung.
dass man richtig quasi wie einen Sportverein oder so gründet.
Ja, kann ich ein, zwei Sätze zu sagen. Im Prinzip sind diese kleineren Vereine relativ schnell gegründet und man kann sich Gründungsprotokolle, Satzungen und so weiter auch relativ schnell zusammenbasteln. Wichtig ist, dass man die Kommunikation dann A mit dem Steuerberater oder B, wenn man es selber macht, mit dem Finanzamt macht, weil ein eingetragener Verein ja keine natürliche Person, sondern eine juristische Person. Und in der Regel hilft da sogar auch das Finanzamt, dass man das sauber und ordentlich über die Bühne bekommt. Und ein Verein ist ja in der Regel dazu ausgelegt, keine Gewinne zu erwirtschaften, sondern einfach, ich will nicht sagen, am Leben bleibt, aber sich über Wasser hält. Und dass Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge oder ähnliches, alles, was dort generiert wird, wird ja in der Regel reinvestiert, sodass Vereine halt auch keine großen Gewinne machen, sondern die Einnahmen, die sie generieren, halt direkt wieder refinanzieren und keine Ahnung, beim Dartverein wäre es dann in neue Bordanlagen, in neue Technik, in Renovierung und so weiter investieren. Und wenn das alles funktioniert, ist das gegenüber dem Finanzamt eine saubere Geschichte. Und da braucht man sich dann auch keine Gedanken machen, inwieweit da irgendjemand um die Ecke kommt und den Verein tiefenprüft, weil ein Verein ist ja wirklich, ist ja in der Regel was Gemeinnütziges. Und man möchte ja auch diese Vereinskultur leben und fördern. Alles machbar heutzutage.
Dann sind wir von der Zeit doch wieder fast am Ende. Ich mache es ja immer ganz gern so, dass ich noch eine abschließende Frage stelle. Die würde ich bei dir mal ein bisschen abwandeln, weil du ja, wie gesagt,
Oha.
auch sehr viel unternehmerischen Background hast. Gibt es bei dir irgendwelche Aspekte, wo du sagst, das, was ich gelernt habe am Dartboard, hilft mir jetzt auch im unternehmerischen Alltag weiter oder umgedreht?
Absolut. Das ist auch so ein Punkt, der mich damals in dem Dartsport so fasziniert hat. Das ist das Thema Mentaltraining. Mentaltraining sowohl im Dartsport als halt auch im Beruf. Ich meine, ich habe damals die Steuerberaterausbildung beziehungsweise den Steuerberaterlehrgang gemacht. Und neben der Geschichte, dass man an 3 Tagen a 6 Stunden Prüfungsklausuren schreiben musste, war am Ende natürlich auch noch die mündliche Abschlussprüfung. Da kommst du dann als Prüfling in einen Raum, da sitzen 8 Prüfer vor dir, die alle vom Fach sind, jeder ein Spezialist ist. Und du bist da und weißt, die nächsten 8 Stunden wirst du mehr oder weniger geprüft. Und da hat es mir halt unheimlich geholfen, die Geschichte Mentaltraining, die ich aus dem Dartsport mitgenommen habe, anzuwenden. Das heißt, bei sich bleiben, atmen, an schöne Dinge denken und das, was man weiß, gut rüberzubringen. Mentaltraining ist so viel mehr wie einfaches Training. Du kannst es im Alltag anwenden, ich kann es auf Arbeit anwenden, wenn bestimmte Anrufe kommen und neue Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen durch Dritte aufkommen. Man atmet einmal tief durch und dann geht die Reise weiter, anstatt im Telefon zu versinken und irgendwelche Leute anzuschreien. Mentaltraining ist irgendwie, es hat mich gepackt. Es hat mich wirklich gepackt, sowohl am Dartboard als auch privat. Und ich bin auch durch diverse Mentaltrainer in Deutschland durchgegangen, habe mir von vielen was angehört. Auch Markus Koch, den habe ich auch beim Workshop letztens gesehen. Oliver Kaiser, der war ja auch schon bei dir, der hat da ja auch spezielle Ansichten. Das ist total genial. Und es macht halt einfach Spaß, in dem Bereich mehr und mehr Input zu bekommen und das, was für einen selber hilft, anzuwenden. Privat, beruflich und am Dartboard.
Ja, sehr schöner Aspekt nochmal, denn das ist was, was ich auch immer wieder anspreche hier in den Folgen, dass der Dartsport auch mir persönlich so sehr gefällt, weil du einfach sehr viele Entwicklungen da drin durchmachst, die du auf alles im Leben übertragen kannst, so wie du es jetzt auch
Genau.
quasi erzählst. Und das ist, glaube ich, was man immer wieder auch sich selber vor Augen führen muss und dankbar sein kann, dass wir alle diesen tollen Sport für uns entdeckt haben. Und dann sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank für deine Zeit und die Expertise. Und euch allen natürlich für Zuhören und macht es so wie immer und übergebe gerne das Schlusswort an den Gast.
Das Schlusswort an den Gast. Vielen Dank für die Einladung. Du machst einen tollen Podcast. Mach weiter so. Und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr auf der Next
Dankeschön und vielleicht machen wir das. Alles klar. Ciao, ciao.
Gen. Tschüss.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.